Also, wir hatten uns ja bisher so darüber unterhalten, wie das aussieht mit Vektorfeldern und wie die sich unter Drehung verhalten und hatten dann letztendlich herausgekriegt, dass dann der entsprechende Operator gilt, wenn wir ohne Winkel Phi das Ganze drehen, dass der entsprechende Operator dann ist E hoch minus IH quer. Und dann Phi, das bekannte L, und dann kommt jetzt plötzlich noch so ein Term dazu, der nennt sich S-Spin. Und dieses ganze Teil hier, L plus S, das hatten wir dann J genannt. Den Gesamtspin oder den Gesamtdrehimpuls eines Teilchens. Und für dieses J gab es dann letztendlich zwei Aussagen. Wenn ich das J anwende auf dem CJM, ich lasse jetzt hier die Vektorzeichen oben drüber wieder mal weg. Dann kriege ich einerseits raus J mal J plus 1 mal Psi JM. Und andererseits kann ich dann auch so ein JZ kreieren, also den Z-Anteil des Vektors J. Lass den auf dem Psi JM wirken und dann kriege ich M mal Psi JM raus. So, dann hatten wir eingeführt die sogenannten Stufenoperatoren J plus und J minus. Die haben dann Folgendes bewirkt: Wenn ich die auf dem CJM laufen lasse, dann gibt es einerseits ein M plus 1 mal Psi JM und andererseits, wenn ich das J minus auf dem CJM laufen lasse, dann gibt es ein M minus 1 mal Psi JM. Und wir hatten dann rausgekriegt, gegen Ende letzter Stunde, dass es deswegen nur folgende Quantenzahlen für das J geben kann, also alle entweder ganzzahlig oder halt eben halbzahlig. Gut, und dann hatten wir uns gegen Ende der letzten Stunde beschäftigt mit dem Zusammenbauen von Spin oder besser gesagt von Drehimpulsen und hatten dann herausgekriegt, das war so, glaube ich, die letzte Formel, die wir an der Tafel hatten, dass wenn wir so ein Zweiteilchensystem haben, also ein System, was von zwei unabhängigen Teilchen zunächst mal gebildet wird, dass das zusammengekoppelt werden kann zu einer Gesamtwellenfunktion Psi JM, wo über die Quantenzahl m einerseits summiert wird und dann steht hier hinten das Psi J1 M1, Psi J2 M2. Das sind die Einteilchenwellenfunktionen und dann gibt es hier die Koeffizienten, die quasi dieses Zusammenfassen hier beschreiben. Die haben dann folgendes Aussehen: J1 und J2 werden zu J gekoppelt und M1 und M2 werden zu M gekoppelt. Die nennt man Clebsch-Gordan-Koeffizienten. Was wir noch herausgekriegt hatten, war, dass M2 plus M1 gleich M sein müssen und dass das J maximal J1 plus J2 sein kann und dann in einer Schritten quasi abnehmen kann bis hin zu dem Minimalwertbetrag von J1 minus J2. So, jetzt, also das war im Prinzip das, was wir letzte 2 Stunden so langsam entwickelt hatten. Jetzt kann man diese Clebsch-Gordan-Koeffizienten hier entweder sehr allgemein halt eben ausrechnen. Dafür weise ich jetzt einfach mal auf die Vorlesung, die nächstes Jahr kommt. Oder man kann das auch im Einzelfall ganz konkret mal ausrechnen. Und das machen wir jetzt für ein Elektron. Wenn ihr fertig seid, kann ich runterschieben. Das machen wir jetzt mal für ein Elektron. Dass wir in einem Zustand L gleich 1 H quer finden, das wäre als erster angeregte Zustand. Und das hat natürlich einen Spin, ein halb H quer.
So, und jetzt koppeln wir einfach mal diese beiden Drehimpulse, also sprich den Bahndrehimpuls und den Eigendrehimpuls, die koppeln wir jetzt mal miteinander. Also L gleich 1 und S gleich 1/2. Das heißt, wir können jetzt hier für die Z-Komponente des Bahndrehimpulses ML haben wir dann im Prinzip drei Werte, nämlich L gleich 0, also ML gleich 0 und M gleich plus oder minus 1. Das sind die drei Möglichkeiten, wie der Bahndrehimpuls sich einstellen kann. Und für den Spin haben wir im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, nämlich plus minus 1/2. Ich lasse das HQ jetzt in Zukunft also wieder weg. So, für das J, den Gesamtdrehimpuls, haben wir eben gesagt, der kann also quasi koppeln, indem wir einfach addieren. Das wären also 3/2. Und das geht jetzt in eine Stufenrunde, bis wir als letzten Wert den Betrag von L minus S haben. Das ist 1/2, das ist dann auch quasi auch gleichzeitig der zweite Wert. Andere Werte gibt es nicht. Wie müssen wir die zwei Werte verstehen? Na gut, im einen Fall haben wir also L und S quasi in gleiche Richtung und im anderen Fall haben wir L und S quasi in entgegengesetzte Richtung. Das heißt also einmal parallel und antiparallel. So, wenn wir uns jetzt die entsprechenden Wellenfunktionen anschauen, dann haben wir also so Wellenfunktionen zu betrachten von der Form, ich lasse jetzt erstmal die Quantenzahl n weg, also ich schreibe es mal hin, um sie durchzustreichen, weil wir die jetzt im Folgenden nicht betrachten wollen. Das sind also dann quasi Wellenfunktionen l, m1 oder ml schreiben wir gleich hin, ms. Und die haben dann die Form y, l, ml und dann die Spinnenwellenfunktion 1/2 ms. Und den Rest dieses r hoch minus l und un, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Vielleicht wäre es deswegen auch geschickter, einfach so etwas zu machen, also ein Proportionalzeichen zu machen. Gut, wie würde jetzt die Wellenfunktion konkret aussehen? Wir betrachten jetzt mal nur den Fall, dass wir hier fahren, hier müsste eigentlich ein J stehen, dass wir den Fall, na doch, das L lassen wir stehen, weil hier hinten auch überall das L kommt. Dass wir den Fall L gleich 1/2 betrachten. Das wäre also entsprechend dem J gleich 1/2 da oben. Also, das heißt, dieser Fall würde heißen, dass wir die Wellenfunktion Psi 1/2 und dann ML MS betrachten. Wir würden über ML addieren. Ich muss da gerade mal jetzt aufschreiben, dass hier ein Fehler ist in der Formelsammlung. Und würden L und 1/2, also ein S zu 1/2 matchen. Und auf der anderen Seite 1/2 und 1/2 zu insgesamt M matchen. Und dann haben wir hier hinten also Y, L, ML und die Spinnenkomponente Y, M, L, M und Chi 1/2 MS. Ich glaube, jetzt müssen wir hier, ich bin etwas zu weit nach vorne gekommen schon. Sorry, eins zurück. Also hier schreiben wir erstmal hin ML, MS, das wird zu M. Machen wir einen kleinen Schnitt. So, jetzt gilt allerdings Folgendes, dass dieses ML plus MS ja M sein muss. Und es gilt außerdem, dass wir hier uns über irgendein L unterhalten und ein S, was ein halb ist, was das dann insgesamt zu ein halb gekoppelt wird. Das heißt, wir haben jetzt also hier ML 1, ein halb koppelt. Und hier steht ML, hier steht M minus ML und hier steht M. Das heißt also, der Bahndrehimpuls und der Spindrehimpuls koppeln zu M und da hinten stehen dann entsprechend YL, ML und das die Spinnquantenzahl wird das MS quasi aufgelöst durch M, ML. Jo, wenn wir das koppeln, haben wir ja gesagt, gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Und zwar können die M-Werte also entweder zu ein halb koppeln oder zu minus ein halb koppeln. Das heißt, ich habe jetzt also im Prinzip insgesamt zwei Möglichkeiten. Ich schreibe es gleich hier drüben hin. Also entweder es koppelt insgesamt zu einem halb oder es koppelt insgesamt zu minus einem halb. Und wenn es zu einem halb koppelt, dann müssen wir also quasi für das Gesamt-M, was hier steht, überall einen halb einsetzen. Wenn es zu minus einem halb koppelt, müssen wir minus einen halb einsetzen. Das heißt, hier steht also jetzt wieder die Summe über die Kläppsche 1,5. Das bleibt jetzt auch quasi, weil die Seite mit den Gesamtdrehimpulsen, die ist ja gar nicht betroffen. Es wird hier nur über die M's summiert. Und dann steht jetzt hier ML, Komma oder Klammern, je nachdem, L minus ein halb. Nee, M minus ein halb, so rum. Also ein halb minus ML, so rum, und dann gekoppelt zu ein halb. Und dann die Y LML G ein halb und dann ein halb minus ML. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist 1,5 gekoppelt zu ein halb und dann ML und dann steht hier minus ein halb minus ML ein halb, ja, weil es also insgesamt zu minus ein halb gekoppelt sein soll und dann steht hier Y L ML Chi ein halb Komma minus ein halb unten als Index minus ein halb minus ML. So, dass es nur zwei Werte gibt, liegt, also dass es nur zwei Paare gibt, liegt letztendlich auch daran, dass natürlich so Werte wie 3,5 und minus 3,5 nicht erlaubt sind. Jo. Jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt können wir die Gleichung hier nochmal insgesamt auflösen und können jetzt einfach mal die Werte hinschreiben. Also hier steht G die erste Gleichung C1 ein halb ein halb. Das heißt, also ich löse jetzt die Summe hier auf, ist gleich 1 ein halb ein halb. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir hier ML gleich 0 einsetzen. Dann steht hier 0 ein halb ein halb. Und dann Y 1 0, G ein halb ein halb. Das ist die eine Möglichkeit. Und der zweite Term ist auch wieder 1 ein halb gekoppelt zu ein halb. Und jetzt nehmen wir den Term Y1,1. Das heißt also, hier kriege ich jetzt raus 1 und dann minus ein halb ein halb. Und dann chi ein halb minus 1, also minus ein halb. Ja, also wir müssen jetzt quasi einfach nur gucken, welche Terme gibt es denn überhaupt? Welche Ls kann das ganze Ding überhaupt annehmen? Und Mls kann es annehmen. Und dann kriegen wir also jetzt hier quasi 0 und 1. Minus 1 geht nicht, weil, wie gesagt, das dann halt eben zu minus 3 halbe führen will. Die zweite Zeile, das wäre also jetzt das y 1 ein halb minus ein halb, das führt dann zu folgenden zwei Termen. Das hat also einerseits erstmal einen Term, wo jetzt zum ersten Mal das ml gleich minus 1 sein darf. Und ml gleich minus 1 würde dann heißen minus 1 minus 3 halbe. Nee, sorry, minus ein halb minus minus 1, also plus ein halb und dann minus ein halb y 1 1 und dann das chi ein halb minus ein halb minus minus 1, also ein halb. Und dann der nächste Klepsch gekoppelt zu y 1 0. Das heißt also, hier würde stehen dann 0 minus ein halb minus ein halb g ein halb und dann minus ein halb minus 0. Also bitte versteht diese ganzen Zahlen nicht so, dass es jeweils dann halt eben ein halb minus ein halb addiert werden muss. Das ist ein bisschen verwirrend.
Bei einem schießt zwei Indizes nur bei der vorletzten Zeile.
Okay, da fehlt eins. Das ist ein halb minus eins, also minus ein halb. So, jetzt haben wir also im Prinzip hier diese zwei Gleichungen. Was wir sehen, ist also, dass quasi jeweils pro Gleichung zwei Möglichkeiten bestehen, wie wir die Wellenfunktionen miteinander verkoppeln können, sodass die Gesamtwellenfunktion, also das repräsentierte quasi den über die Kugelflächenfunktion den Bahndrehimpuls und das repräsentiert ja die Spinnkomponente, dass wir jeweils diese zwei Komponenten oder die zwei Wellenanteile so verkoppeln können, dass wir insgesamt quasi bei einem L gleich 1 landen und bei einem Gesamtdrehimpuls ein halb landen. Diese Klepsche sind jetzt alle für uns unbekannt, vier Stück, zwei Gleichungen, reicht also nicht, ganz eindeutig. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man also quasi aus den vier Kläppchen trotzdem die Information rausholen kann. Das eine ist die Normierungsbedingung. Wenn wir jetzt hier das Betragsquadrat auf beiden Seiten jeweils bilden, ist klar, dass auf der linken Seite jeweils eine 1 steht. Also es soll eine Wellenfunktion sein, in der ein Elektron ist. Heißt also, Psi Betragsquadrat integriert über den ganzen Raum ist eine 1. Auf der rechten Seite stehen jetzt hier jeweils Wellenfunktionen Psi 1,0, Psi 1,1, die untereinander orthogonal sind, oder normal sogar sind. Das heißt, letztendlich kriege ich bei der ganzen Betragsquartiererei Folgendes raus, dass ich die beiden Kläppsche jeweils im Quadrat da stehen habe. Und die geben in Summe dann eine 1. Und dasselbe trifft für die untere Zeile zu. So, das hilft uns jetzt nicht bedeutend viel weiter, weil jetzt haben wir immer noch 4 Unbekannte und haben immer noch 2 Gleichungen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie kommen wir an weitere Informationen ran. Fertig soweit? Jetzt wenden wir die von uns eingeführten Stufenoperatoren an. Das heißt, das J plus und das J minus. Und bei dem J plus wissen wir, wenn wir das auf eine Wellenfunktion Psi Jm anwenden, dann kriegen wir also raus J mal J plus 1 minus M mal M plus 1 mal Psi J M plus 1. Und bei dem J minus kriegen wir raus, angewendet auf Psi J M, das ist dasselbe letztendlich, na, ich kann es eigentlich hier oben gleich hinschreiben, wenn wir hier ein Minuszeichen hinmachen. Dasselbe gilt auch für die L- und für die S-Terme. Das heißt also ganz konkret jetzt Folgendes. Wenn ich das J plus anwende auf dem Psi ein halb, Entschuldigung, auf ein halb minus ein halb, dann kann man das hier alles mal einsetzen. Und dann kriegt man am Ende raus, das gibt im Psi ein halb, ein halb. Wenn ich das L plus auf das Y1,0 anwende, also auf die Kugelflächenfunktion Y1,0 anwende, dann gibt das auch so etwas wie ein Y1,1. Jetzt muss ich halt eben statt dem J da oben überall ein L einsetzen. Wenn wir das, und wenn das L ist dann gleich 1 und M ist gleich 0, wenn ich das insgesamt einsetze, gibt es hier eine Wurzel 2. Und das L plus angewendet auf Y1 minus 1 gibt natürlich ein Y1 0. Und der Vorfaktor ist ebenfalls Wurzel 2. Und jetzt kann ich dasselbe auch für die Spin-Komponenten anwenden, also für das S+. Angewendet auf Chi in halb, ein halb. Da sieht man sofort, was da rauskommt. 0. Das kann ich nicht erhöhen, weil da steht hier ein halb. Und wenn ich es auf Chi ein halb minus ein halb anwende, dann gibt das Chi ein halb ein halb. Und zwar ohne Vorfaktor. So, genauso etwas machen wir jetzt. Wir wenden jetzt also einerseits das J plus an auf Chi ein halb minus ein halb. Und da kriege ich raus, das ist gleich Chi ein halb, Psi ein halb ein halb. Psi ein halb ein halb, das ist das, was da drüben steht. Ich schreibe es einfach nur nochmal ab. Das ist also 1 ein halb ein halb, 0 ein halb ein halb. Y 1, 0, Psi ein halb, ein halb, plus 1, ein halb, ein halb, 1 minus ein halb, ein halb, Y 1, 1, Psi minus ein halb, minus ein halb. So, mal gucken, dass ich mich auch nicht irgendwo verschrieben habe. Einen halben. Jo. So, auf der anderen Seite kann ich aber Folgendes machen, dass ich das J plus als L plus plus S plus schreibe. Ja? Und wende das jetzt quasi auf den Zustand Psi ein halb minus ein halb an. Das muss natürlich auch Psi ein halb geben. Weil J plus ist ja identisch mit L plus plus S plus. Aber wir wenden das jetzt quasi auf den oberen Zustand erstmal an. Das heißt also, hier steht jetzt ein L plus S plus angewendet auf das Psi ein halb minus ein halb. Machen wir das ein halb minus ein halb, das ist die zweite Zeile. Also angewendet auf eins ein halb ein halb. Minus 1, ein halb, minus ein halb, y 1, minus 1, chi, ein halb, plus 1, ein halb, 0, minus ein halb, y 1, 0, chi, ein halb, minus ein halb. So, unter der Voraussetzung, dass ich mich jetzt nirgendwo verschrieben habe, probieren wir es einfach mal. Wenden wir jetzt erstmal das L plus quasi auf den ersten Term an. Auf den ersten Term angewendet heißt L plus mal Psi 1 minus 1. L plus Y 1 minus 1 heißt einfach an Wurzel 2 mal y1, 0. Das heißt also, ich kriege jetzt einfach eine Wurzel 2 mal diesen Klepsch, der hier steht. Erhöhe dann damit das y1, 0. Und dann bleibt die Spin Funktion einfach so, wie sie war. Psi ein halb, ein halb. Ich vergleiche gerade nochmal. Okay. Auf der anderen Seite können wir das L plus auch hierauf anwenden. Also L plus angewendet auf das Y1, 0, heißt auch wieder einfach eine Wurzel 2 vorschreiben. Na, Y, L plus Y1, 0, Wurzel 2 mal Y1, 1. Das heißt also, der Klebsch bleibt jetzt einfach erhalten, so wie er da steht. Und hier steht Y1, 1, Chi in halb, minus in halb. Bisher haben wir nur die Wirkung von L plus berücksichtigt, jetzt kommt die Wirkung von S plus. Die Wirkung von S plus auf den ersten Term, die ist gleich 0, weil das Chi in halb und halb zu erhöhen funktioniert nicht, ne, so wie er es eben gesagt hatte. Aber die Wirkung von dem S plus auf den zweiten Term, die funktioniert. Und die funktioniert so, steht hier da unten, S auf Chi in halb minus in halb gibt einfach Chi in halb und halb. Das heißt also, ich schreibe einfach denselben Term hier nochmal ab und erhöhe dann da hinten die Spinquantenzahl um 1. So, jetzt muss das, was da oben steht, identisch sein mit dem, was hier unten steht. Und jetzt haben wir hoffentlich Terme, die sind identisch. Und zwar brauchen wir einfach zunächst mal nur zu gucken, wo sind denn die entsprechenden Wellenfunktionen identisch. Y1, 0 und Chi in halb und halb haben wir oben einmal. Und hier unten zweimal. Und dann haben wir hier Y1, 1, Chi in halb, minus in halb, einmal hier und einmal hier. Das heißt also, der eine grüne Klebsch da oben muss gleich den beiden grünen Klebschen hier unten sein. Mit dem Wurzel 2 noch davor berücksichtigt. Und der Klebsch hier oben muss gleich dem Klebsch hier unten sein. Wenn wir das in Kurzschreibweise schreiben würden, dann würden wir schreiben, der Klebsch da oben, den nennen wir jetzt mal A, ist gleich Wurzel 2 mal C plus da hinten den D und der Klebsch da oben B ist gleich Wurzel 2 mal D. Kann das sein? Ja, klar. Also im Prinzip haben wir jetzt hier die vier Klebsche und die haben wir jetzt dummerweise immer noch die zwei Gleichungen plus diese Normierungsgleichung von Fang, also die wir in der Tafel vorher hatten. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir quasi die Stufenoperatoren nur in Richtung Plus verwendet haben. Was wir jetzt machen müssten, ist, dass wir die Stufenoperatoren auch in Minusrichtung verwenden müssten. Ja, das heißt also, Stufenoperatoren in Minusrichtung wird man genau wieder so zwei Gleichungen rausbekommen. Das mache ich jetzt nicht. Ja. Und wir kriegen dann auch hier wieder zwei Gleichungen raus. Und dann haben wir und es sind aber die vier selben Klebsche, die wir da stehen haben, in diesen beiden Gleichungen, nur halt eben andere Relationen zueinander, untereinander. Dann haben wir vier Gleichungen, vier Unbekannte. Das heißt, jetzt können wir es also rauskriegen. Also ich schreibe jetzt mal hin, J minus L minus S minus anwenden. Dann folgen zwei weitere Gleichungen. Das alles insgesamt zusammengenommen ergibt dann, wie diese Klebsche aussehen müssten. im Ende steht dann also folgendes. Psi in halb und halb ist gleich Wurzel 3 mal y1, 0, chi in halb und halb plus Wurzel aus 2 Drittel mal y1, 1, chi in halb minus ein halb. Für die eine Wellenfunktion und psi in halb minus ein halb ist gleich minus Wurzel aus 2 Drittel y1 minus 1 chi in halb ein halb plus Wurzel aus 1 Drittel y1 0 chi in halb minus ein halb. Das heißt also, auf die Art und Weise sehen Sie also sofort, wie diese Kläppsche aussehen. Der hier, der wäre also Wurzel aus 3. Entschuldigung, da steht ein Drittel, nicht 3. Und der hier, das wäre also der mit Wurzel aus 2 Drittel. Ja, und die anderen dann halt eben entsprechend minus 2, also minus Wurzel aus 2 Drittel und Wurzel ein Drittel wieder. Glücklicherweise muss man, wenn man solche Aufgaben hat, nicht jedes Mal das in dieser Ausführlichkeit durchrechnen. Das wird dann die Kehre machen. Sondern da gibt es Tabellenwerke, wo also diese ganzen Kläppsche drinstehen und da braucht ihr dann also quasi nur zu gucken, wie man halt eben dann entsprechend mit diesen Kläppchen umgehen muss und welche Werte die eigentlich einnehmen. So, wichtig ist jetzt nochmal Folgendes. Wir haben jetzt quasi hier für dieses Elektron mit dem Spinnimpuls, dem Bahndrehimpuls L gleich ein halb und dem Spinnimpuls, Spinndrehimpuls S gleich ein halb quasi Folgendes gemacht, dass wir jetzt ja nur ausgerechnet hatten, dass wir die insgesamt zum Halb koppeln. Und wir haben jetzt damit Folgendes gemacht. Wir haben jetzt damit ja zwei unterschiedliche Wellenfunktionen erzeugt. Dieses Psi in halb und halb und Psi in halb minus ein halb. Und diese beiden Wellenfunktionen, die haben untereinander beide den gleichen energetischen Zustand. Das heißt also, wir haben jetzt hier zwei Wellenfunktionen, die den gleichen energetischen Zustand haben, obwohl wir ja unterschiedliche Ms dabei herausgekriegt haben. Also hier ein halb und hier minus ein halb. Wir hätten jetzt auch zum Beispiel irgendein anderes nehmen können. Wir hätten ja auch J gleich 3 halbe nehmen können. Dann hätten wir nur zwei Zustände rausgekriegt, sondern wie viele Zustände für 3 halbe? Vier, ja. Und die wären auch alle energetisch gleich. Das heißt also, wir hätten jetzt hier an der Stelle natürlich bedeutend mehr Arbeit gehabt, aber am Ende vier Zustände, die alle gleiche Energie hätten. Das gilt natürlich nur so lange, wie unser System tatsächlich die in uns reingesteckte Symmetrie halt eben auch aufweist. Wie kann ich die Symmetrie aufbrechen? Externes Magnetfeld, externes elektrisches Feld, was auch immer, irgendetwas, was halt eben quasi diese Symmetrie, diese Radialsymmetrie aufbricht. Dass wir diese Radialsymmetrie haben, liegt hier nur daran, dass wir quasi hier einen elektrischen also irgendwo in den Mittelpunkt halt eben den elektrischen Kern reingesetzt haben. Und dann haben wir halt eben gesehen, okay, um den Kern herum haben wir Radialsymmetrie. Ja.
Würde das beim elektrischen Feld richtig funktionieren? Also wenn das Elektron richtet sich dann vielleicht den Kern aus, aber dann ist es ja trotzdem, viel symmetrisch. Und beim B-Kern ist es nicht ganz. Ich weiß nicht, aber es kommt jetzt auf Frage, ob wir sonst mal Magnetfelder genommen.
Ja, wir haben auch sonst immer Magnetfelder genommen, stimmt. Also ich meine, es müsste auch ein. Ich meine, wir müssten dieses Coulomb-Feld einfach aufbrechen. Dieses radialsymmetrische Coulomb-Feld. Deswegen habe ich jetzt erstmal intuitiv gesagt, elektrisches Feld ebenfalls. Ja. Stimmt, aber normalerweise nimmt man immer ein Magnetfeld. Und wenn wir das halt eben jetzt diese Radialsymmetrie aufbrechen, des elektrischen Feldes, dann haben wir plötzlich Folgendes, dass sich halt eben diese einzelnen Niveaus jetzt plötzlich etwas aufspalten. Ja, dann hat man halt eben aus diesem einen Niveau plötzlich dann halt eben entweder zwei oder vier Niveaus gemacht. Hat man diese Radialsymmetrie aber beibehalten, heißt das, ich wiederhole es nochmal, wir haben die gleiche Energie für jedes dieser Niveaus. Auch wieder eine Folgerung dessen, was wir schon mal letzte Woche ausgerechnet hatten, dass der Hamilton-Operator ja mit diesem Gesamtdrehimpuls-Operator J kommutiert. In der Sprache der allgemeinen Relativitätstheorie würden wir jetzt allerdings einen Schritt weiter gehen und würden sagen, na gut, gleiches Energieniveau heißt gleiche. Nee. Gleiche Masse. Ja, gleiche, also weil Energie gleich Masse, ja, E gleich mc². Und das werden wir jetzt einfach im nächsten Mal betrachten. Also, oder andere Frage, warum macht man da so einen Hype drum, dass man hier mit diesem Gesamtdrehimpuls halt eben und dann mit L plus S quasi eine ganze Theorie aufbaut, die man dann Lie'sche Gruppen und so weiter nennt, gibt es das auch noch an anderen Stellen. Und das gibt es noch an anderen Stellen, genau das machen wir jetzt als nächstes. Ja. Die Aufspaltung macht sich zunächst mal gar nicht bemerkbar, es sei denn, ach so, hier. Hier macht sie sich gar nicht bemerkbar, weil hier habe ich ja noch die Radialsymmetrie. Sie macht sich erst dann bemerkbar, wenn ich quasi diese Radialsymmetrie irgendwie störe. Und dann kriege ich halt eben auch keine zuverlässigen Kugelflächenfunktionen mehr raus, y1, 0, sondern die sind dann deformiert. Ja gut, ich meine, das kann man dann entwickeln. Das haben wir ja im letzten Semester mal gemacht. Wir haben dann gesehen, dass wir so etwas entwickeln muss und da kriegt man plötzlich halt eben überlagert also andere Kugelflächenfunktionen mit rein, mit einem kleinen Anteil zwar nur, aber die sorgen halt eben dann dafür, dass man plötzlich halt eben die Kugelflächenfunktion, die Wellenfunktion nicht mehr aus der einen oder aus der anderen Kugelflächenfunktion hat, sondern dass man höhere Terme mit reinkriegt. Und diese höheren Terme, die haben dann natürlich auch andere energetische Bedingungen. So, bei den Nukleonen gibt es, oder bei den Elementarteilchen, sagen wir mal, gibt es unter anderem die Nukleonen. Kennt ihr vielleicht schon? Proton, Neutron. Und Proton, Neutron, die haben eine spezielle Eigenschaft. Die sind nämlich fast gleich schwer. 938,272 MeV. Das Proton und das Neutron 939,565 MeV. Beide haben so den Spin halb. Gut, das eine ist stabil, das andere ist weniger stabil, wenn man es quasi isoliert. Man kann ausrechnen, dass das Proton, was ja elektrisch geladen ist und was dann dementsprechend auch eine gewisse innere Energie haben müsste, Elektromagnet, also quasi eine elektrische Eigenenergie haben müsste, dass diese elektrische Eigenenergie zu einer Erhöhung dann führt. Das ist nicht ganz so groß wie das, was man eigentlich bräuchte, diese 1,3 MeV. Aber es geht in die Richtung. Und das heißt letztendlich, dass man, also es ist die Mutmaßung, dass man unter der starken Wechselwirkung diese beiden Teilchen als ein Elementarteilchen betrachten kann. Das heißt, wir würden quasi jetzt Folgendes machen. Wir würden sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Wellenfunktion, die einerseits natürlich von R und T, wie üblich, abhängt, möglicherweise auch noch von S, dem Spin, aber drittens insbesondere von einer zusätzlichen Koordinate, nicht mehr Tau. Und dieses Tau, das ist dann, je nachdem, ob es Plus oder Minus 1 ist, der Protonenzustand oder der Neutronenzustand. Also Tau gleich Plus 1 wird man dann Proton nennen und Tau gleich Minus 1 dann Neutron. Das heißt, naja, wenn das so etwas ist, was auch wieder zweikomponentig ist, Plus und Minus 1, so wie wir vorher den Spin auch als Plus und Minus 1/2 kennengelernt hatten, dann könnten wir vielleicht auch Folgendes machen, dass wir wieder so einen Spinor entwickeln. Und dieser Spinor, der hat dann quasi zwei Komponenten, ein U1 von R und T und S und ein U2 von R und T und S. Und das würden wir jetzt insgesamt als die Wellenfunktion eines Nukleons bezeichnen. Und dann wäre zum Beispiel U1 von R, T und S, davon das Betragsquadrat, wäre zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Proton vorliegen habe. Und wenn ich das entsprechend U2 von R und T und S betrachte, Betragsquadrat, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Neutron vorliegen habe. Wir führen jetzt mal so einen Operator Tau3 ein. Das ist ein 2x2 Matrix-Operator mit den Komponenten 1, 0, 0, minus 1. Und der macht jetzt Folgendes. Wenn ich den anwende, auf die Wellenfunktion Psi, also auf dieses Teil hier, und diese Wellenfunktion ist ein protonischer Zustand, dann reproduziert er mir genau diesen protonischen Zustand. Na, seht ihr, also wenn ich jetzt hier quasi ein Psi hätte, was nur ein U1 und eine 0 unten hätte, würde der genau das Psi P wieder reproduzieren und mit dem Pluszeichen. Hätte ich jetzt hier aber einen Neutronenzustand in dem Nukleus, also in dem Nukleonenzustand, dann würde das genau ein Minuszeichen mal Psi N erzeugen. Das heißt also letztendlich, um es nochmal klar zu machen, mein Spinor wäre dann so etwas wie Psi P oben und Psi N unten. Jetzt könnte natürlich Folgendes sagen, naja, das Proton, das Neutron, das wissen wir ja, die haben ja jetzt ihrerseits auch nochmal die beiden Möglichkeiten, Spin Up, Spin Down. Das heißt, ich könnte jetzt also Folgendes machen, dass ich hier aus dem Zweier-Spinor ein Vierer-Spinor mache. Und je nachdem, was ihr mit berücksichtigen wollt, macht ihr halt eben dann die schwierige Konstellation, vier Komponenten, oder ihr reduziert es auf zwei Komponenten. Oder wenn ihr von vornherein wisst, ihr macht sowieso nur Protonen, Neutronen gibt es in eurem Experiment nicht, braucht ihr das nur als eine Komponente. Baut es nur als eine Komponente auf. Wenn ihr wollt, oder wenn das Experiment es erfordert, könnt ihr natürlich auch Folgendes machen. Ihr habt hier vier Komponenten, die wir vorher schon hatten. Und was habt ihr noch zusätzlich? Vier weitere Komponenten. Für die Antimaterie. Dann habt ihr halt eben ein Achter-Spinor. Wir machen es jetzt mal nicht so schlimm. Wir reduzieren das Ganze jetzt mal nur auf diesen Zweier-Spinor, Psi P, Psi N. Das heißt also, wir hören jetzt hier quasi auf. Aber letztendlich die Möglichkeit, das auszudehnen, hättet ihr bis, wie gesagt, in acht Komponenten. Gut. Also, wir führen jetzt einfach mal dieses Psi P ein und das Psi N. Und so wie ich jetzt hier gestartet bin mit dem Tau 3 Plus, ist das die dritte Komponente eines sogenannten Isospin-Vektors. Und wenn es die dritte Komponente gibt, gibt es natürlich auch die erste und die zweite. Und wenn es die erste und die zweite gibt, dann gibt es natürlich auch Aufsteiger- und Absteigeroperatoren. Das heißt, wir können auch einführen ein Tau Plus und ein Tau Minus. Wir machen jetzt quasi alles völlig analog, wie wir es bei den Bahndrehimpulsen kennengelernt haben. Führen also quasi wirklich genau dieselbe Algebra jetzt durch, nur halt eben statt dem L oder dem J schreiben halt eben jetzt hier plötzlich ein Tau hin. Das Tau Plus angewendet auf dem Psi P. Tau Plus heißt ja, ich will die Komponente noch um 1 erhöhen. Das Psi P steht aber schon am Anschlag oben. Ja, das Psi P steht hier oben. Wenn ich es jetzt noch um 1 erhöhen will, funktioniert es nicht. Gibt also eine 0. Das Tau Plus angewendet auf dem CN. Auf dem CN liefert das Psi P. Und umgekehrt, das Tau minus angewendet auf ein Psi P gibt ein Psi N. Und das Tau minus auf das Neutron angewendet gibt wieder eine Null. Und die entsprechenden Operatoren, die das machen, also das Tau plus und das Tau minus, die sehen dann wie folgt aus. Wenn ihr das vergleicht mit den Operatoren, wie wir sie zum Beispiel vom Spin her kennen, also S plus, S minus, dann sind das genau dieselben Darstellungen, die wir jetzt hier verwenden. Auch das Tau 1 und das Tau 2 ist genau dasselbe. Und darüber hinaus gilt Folgendes. Tau 1 mal Tau 2 ist I mal Tau 3. Das kennt ihr also auch von den Spinoren her. Da stand ja auch I H quer. Das H quer haben wir jetzt weggelassen. Beziehungsweise 1 gesetzt, also stand auch IH quer Sigma 3. Was gilt noch? Ja, es gilt zum Beispiel noch, wenn ich den Kommutator, also ich den Antikommutator nehme, sondern TI, TK plus TK, TI, dann gibt es 2 Delta IK. Also auch das vollständig analog, die Antikommutationsrelation zu dem, wie wir es im Spin auch schon kennen. Üblich ist aber, statt dass man diese Taus nimmt, dass man Operatoren nimmt T, die sind einfach ein halb mal diesem Tau. Und für die gilt dann zum Beispiel auch die Kommutatorrelation TI, TK oder TJ gleich IH quer Epsilon IJK TK. Also es ist genauso wie bei Sigma, es ist genauso wie bei diesen S-Operatoren, Spin-Operatoren. Nun ja, wenn man jetzt also quasi solche ISO-Spin-Operatoren einführt, warum die ISO-Spin-Operatoren heißen, das kriegen wir gleich nochmal. Also 10 Minuten. Wenn man solche ISO-Spin-Operatoren einführt, dann muss natürlich auch so ähnlich wie diese unitäre Verschiebungsoperator, den wir vorhin kennengelernt hatten, den UR von Phi, muss es ja vielleicht auch etwas wie ein U, den nennt man dann ISO-Spin. Also U ISO-Spin geben, der dann in einem abstrakten ISO-Spin-Raum agiert. Das ist natürlich nochmal eine Spur schwieriger zu verstehen, aber ich glaube, hier sitzt die Crème de la Crème. Ihr kriegt das schon hin. Und statt einem reellen Winkel oder Drehwinkel Phi, kriegen wir jetzt halt eben einen abstrakten ISO-Spin-Drehwinkel Epsilon rein. Und ansonsten sieht es aber genauso aus, wie wir es von vorne her kennen. Nämlich E hoch minus I durch H quer. Und dann stehen da Epsilon Nys mal T Ny. Operator. H quer könnt ihr wieder einsetzen. Und dieser Winkel Epsilon, der ist jetzt so etwas wie eine Drehung in diesem abstrakten Isospinraum halt. So wie es halt eben vorher Drehungen im reellen dreidimensionalen Raum gab, ist das halt eben jetzt eine Drehung in einem abstrakten Isospinraum. Und natürlich hat dieser Verschiebungsoperator U jetzt auch genau dieselben Eigenschaften wie den wir aus dem dreidimensionalen Raum kennen. Der ist hermitisch. Das heißt also U plus ist gleich U minus. Die Determinante ist 1. Was haben wir sonst noch kennengelernt? Gut, das reicht. Und was wir natürlich jetzt machen würden oder gerne machen würden, ist Folgendes, dass wir zusätzlich den natürlich jetzt anwenden können, U1S von Epsilon anwenden können auf so ein Psi. Und dass wir dann quasi etwas wie ein Psi-Strich rauskriegen. Und das ist dann nicht mehr U, U1, sondern das ist dann halt eben U1-Strich, U2-Strich oder, um es noch konkreter zu machen, Psi-P-Strich, Psi-N-Strich. Das heißt also, mit Hilfe dieses Operators U kann ich dann quasi auch wieder die einzelnen Anteile meines Nukleons zwischen P und N hin und her switchen. So wie wir das vorher auch schon machen konnten. So, wo hatten wir das Tau hingeschrieben gehabt? Das Tau 3 da oben. Wir würden jetzt also quasi dann auch ein T3 definieren. Also genauso wie es da steht, ein halb Tau 3. Und das wäre jetzt ein halb 0, 0 minus ein halb. Nur eine Viertelstunde. Und das heißt, wir könnten mit Hilfe dieses T3s dann halt eben auch wieder hier aus der Gesamtwellenfunktion unsere Protonen- oder Neutronenanteile herausholen. Das Tolle dabei ist, dass wir nicht nur das T3 irgendwie rausholen können, das ist ja ziemlich philosophisch, aber wir können zum Beispiel auch damit einen Operator definieren, den Ladungsoperator des Nukleons. Das ist nämlich einfach T3 plus ein halb. Mal E. Und mit diesem T3 plus ein halb, dann würde ich also quasi, weil das T3 ja entweder ein halb fürs Proton oder ein minus ein halb fürs Neutron ist, würde ich dann ein halb plus ein halb, also 1 mal E, also positive Ladung, oder minus ein halb plus ein halb, also 0 mal E, neutrale Ladung herausbekommen. Das heißt, das Ding liefert mir also ein plus E fürs Proton oder eine 0 fürs Neutron.
Das ist schon genau darauf konstruiert, oder? Also die Theorie ist schon so konstruiert, dass das rauskommt und nicht andersrum, oder?
Nee, so kann man es jetzt nicht sagen. Also es ist halt eben, sagen wir, das Q hat man genauso konstruiert. Das Q ist dann anschließend, das stimmt schon, genauso konstruiert, dass es rauskommt. Gut, in Anbetracht dessen, dass es schon so spät ist, lassen wir das alles mal weg. Das wäre jetzt blöd, wenn das jetzt quasi nur für die Nukleon gelten würde. Dasselbe kann man aber auch an anderen Stellen machen. Es gibt zum Beispiel, habt ihr vielleicht auch schon gehört, das Pionen-Triplett. Das Pionen-Triplett plus 0 und minus. Und das wird mir jetzt zum Beispiel als Triplet halt eben auffassen. Die haben auch wieder ungefähr die gleiche Masse. 139,57 MeV, 134,98 MeV und das ist auch wieder 139,57 MeV. Das heißt also, auch die drei zerfallen nochmal in zwei geladene, wo man dann jeweils nochmal die Coulomb-Ladung halt eben berücksichtigen müsste und die Coulomb-Wechselwirkung berücksichtigen müsste. Und das neutrale Teil, was dann auch seinerseits wieder genauso wie beim Neutron, davon abweicht. Ja, und was man dann macht, ist natürlich Folgendes. Ist klar, dass man dann halt eben daraus ein Triplet macht. Ich glaube, das brauchen wir jetzt in Anbetracht der Zeit auch nicht nochmal hinzuschreiben. Und dass man da auch wieder genau diese Auf- und Absteigeoperatoren hat, die dann zum Beispiel als Aufsteigeoperator T plus auf das Pi 0 dann irgendwas gibt wie Pi plus. Ja? Oder T minus angewendet auf Pi minus halt eben eine 0 ergibt. Jetzt gibt es, also bisher haben wir quasi Folgendes gehabt. Wir haben einmal das Duett gehabt, Proton-Neutron, das Triplet Pi plus 0 und minus. Und was wir da schon sehen, ist Folgendes, dass das, wenn wir mal Qmin plus Qmax betrachten, den Ladungsschwerpunkt von diesen Teilchen, dass der nicht unbedingt bei 0 liegen muss. Also bei dem Pion-Triplet, da liegt er bei 0. Bei dem Nukleon-Duplet liegt er nicht bei 0. Da liegt er bei plus 1,5. Deswegen macht man Folgendes, dass man quasi das T3, wenn man das jetzt mal aufmalt, hier liegt dieses Q, schreiben wir hin, das ist Q quer. Hier liegt das Q quer, dass man quasi das T3 immer ab dem Q quer zählt, plus minus. Also nicht ab 0, von mir aus legt die 0 jetzt gerade hier, sondern dass man das T3 immer ab dem T zählt. Und für dieses 1,5 Q min plus Q max hat man auch nicht den Buchstaben Q quer eingeführt, so wie ich es jetzt einfach erstmal gemacht habe, sondern man hat den Buchstaben 1,5 Y eingeführt. Das ist jetzt insofern blöd, weil das Y ja auch gleichzeitig Kugelflächenfunktion signalisiert, aber das ist jetzt damit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint eine sogenannte Hyperladung. Also dass es eine Ladung ist, ist klar. Warum man die Hyperladung nennt, ist jetzt, sagen wir, für uns jetzt hier unerheblich. Die versteht man dann, diesen Begriff, wenn man Elementarteilchenphysik richtig machen würde. Und jetzt gibt es so ganz tolle Sachen, das wollte ich ganz gerne noch mit euch machen. Dann hören wir auch auf, weil das ein schöner Abschluss auch für das Semester ist. Es gibt so ganz tolle Sachen, die nennen sich Baryonen. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Auch schon der Vorlesung durchgenommen? Gut. Zu den Baryonen zählen folgende Teilchen. Die Neutronen, die Protonen, dann die Sigma minus 0 und plus Teilchen, dann ein Lambda 0 Teilchen und dann ein Chi minus und Chi plus Teilchen. Heißt Cascade. Ja, ist okay. Ja, ja, ist okay, gut. Im Englischen heißt es Cascade. So, jetzt kann man Folgendes machen. Wenn man jetzt quasi hier die Teilchen aufträgt über ihren ISO-Spin, der so definiert ist, dass man quasi von Q quer ab sich das anschaut. Und hier oben aufträgt mal die Hyperladung Y. Dann sieht man Folgendes, dass das Neutron und das Proton quasi ja bei einer Hyperladung plus 1/2 liegt. Ja, weil die haben ja insgesamt 1 plus 0 halbe, also die Hyperladung 1/2. Das Proton wäre das hier und das Neutron wäre das Teilchen hier. Dann gibt es die Cascades, die liegen hier unten. Die haben die Hyperladung minus 1/2. Entschuldigung, das heißt auch nicht. Das heißt nicht plus, sondern das heißt 0. Die haben die Hyperladung minus 1/2 und dann trotzdem halt eben eine positive und negative T3-Komponente. Und dann gibt es die drei Sigma-Teilchen und das Lambda 0. Das Lambda 0, gut, das sitzt per Definition, weil es nur ein Teilchen ist, dann auch bei Y gleich 0 und hat natürlich dann auch nur ein T3 gleich 0. Das ist ja ein neutrales Teilchen. Und die anderen drei, die sitzen quasi hier. Das heißt, Sigma minus, Sigma 0 und Sigma plus. Und wenn man das sich so anschaut, ist man geneigt, daraus so eine schöne symmetrische Figur zu machen. Also ein Sextett quasi zu machen. Mit zwei Mittelpunkten, Sigma 0 und Lambda 0. Jetzt gibt es weitere Teilchen. Das sind die Baryonresonanzen. Die kann man genauso auftragen. Also auch hier wieder T3 und Y aufgetragen. Und dann kriegt man, das ist jetzt etwas schwieriger, quasi hier drei Stück hin. Das sind die Sigma minus, Sigma 0 und Sigma plus Resonanzen. Kriegt dann da oben vier Stück hin. Das sind die sogenannten Delta-Resonanzen. Dann hat man hier zwei. Das sind die Cascade-Resonanzen und dann hat man hier unten nochmal so Omega-Teilchen. Und wenn man sich das anschaut, dann hat man also quasi hier, wenn man es gut gezeichnet hat, nee, der war falsch, der hier. Ist das so richtig? Ah, nee. Das ist Quatsch. Sorry, diesen Quatsch. Die hier müssten sie laufen. So etwas hinmachen. Was man jetzt machen kann, ist, dass man quasi sich so ein Teilchenzoo, also dass man diese ganzen Teilchenzoos, die es gibt, quasi immer wieder in solchen geometrischen Funktionen oder Darstellungen halt eben aufbaut. Und dass man jetzt Folgendes dann am Ende macht. Dass man diese ganzen Beziehungen, die zwischen diesen Teilchen existieren, da haben wir ja schon kennengelernt, das T+. Und das T minus. Ja, das, das sind einfach Operatoren, Schieboperatoren, Stufenoperatoren, die nach oben gehen. Dass man aber auch bezüglich der anderen Linien quasi auch Schieboperatoren definieren kann. Den nennt man jetzt U plus und U minus. Und den nennt man hier V plus und V minus, die jeweils für sich auch wieder genau dieselbe Algebra aufspannen, wie das, was wir von dem Isospin her schon kennen. Die haben dann etwas mit der sogenannten Seltsamkeit oder Seltsamheit der Teilchen zu tun, also ein Begriff, den er dann eigentlich erst kennenlernt, wenn wir Quarks machen. Habt ihr vielleicht schon gehört, habt ihr bestimmt schon gehört, aber die halt eben dann quasi auch ein Maß dafür sind, wie hoch die Seltsamheit dieser einzelnen Teilchen halt eben ist. Und insofern haben wir jetzt quasi aus dem Spin heraus den Isospin genauso definiert. Wir haben jetzt hier weitere Stufenoperatoren definiert, U und V, also sind die drei, T, U, V, kann man sich gut merken, die quasi innerhalb dieser geometrischen Figuren hin und her von einem Teilchen zum nächsten springen lassen. Das Schöne ist halt eben bei diesen ganzen Baryonen und Baryonresonanzen, dass man quasi in jedem Kanal, den man auch nur betrachtet, bei dem Baryonen, Zerfallskanal, immer anschließend wieder im Baryon findet. Man vernichtet nie Baryonen, man erzeugt nie Baryonen. Man wandelt Baryonen quasi nur immer untereinander um. Das heißt also, ich kann aus dem Proton von mir aus hier so ein Sigma Plus machen oder aus dem Sigma Null von mir aus dann anschließend halt eben so ein Neutron oder so etwas. Aber ich kann nicht plötzlich zwei Baryonen haben. Was ich machen kann, ist zwei Baryonen an Antibaryonen. Ja.
Und kommt aus so einem theoretischen Modell noch irgendeine Teilcheneigenschaft raus? Also könnte ich damit jetzt berechnen, welche Masse ein hypothetisches Teilchen eigentlich eine höher?
Also dazu muss ich dann in Quark-Dynamik, also Quantenchromodynamik reingehen. Das Problem ist heute, dass diese ganzen Modelle quasi immer wieder an irgendwelche Kopplungen halt eben oder an dass da Größen drin stehen, die man aus den Experimenten heraus berechnen muss. Letztendlich in der Elektrodynamik ist es ja auch nicht anders. Ja, weil wie groß ist das Maß für ein Elektron? Also wie groß ist die Ladung eines Elektrons? Das muss ich ja letztendlich aus irgendeinem Experiment heraus definieren. Selbst wie groß ist G? Ja, also ist etwas, was ich aus dem Experiment heraus definieren muss oder heraus berechnen muss. Und genauso ist es hier, nur sind die Anzahl der Parameter, die ich quasi fixen muss, die sind ungleich größer. Und irgendeiner sagte mal, naja, mit 25 oder ich glaube mit 5 Parametern kann ich auch einen Elefanten fitten. Ja. Und so ähnlich ist es hier halt eben auch, ja, es gibt halt eben ein paar Parameter mehr, als wir sie aus den klassischen Bereichen her kennen. Aber letztendlich, wenn ich die einmal gefittet habe, dann ist es oft so, dass für bestimmte Energiebereiche dann diese Parameter durchaus sinnvolle Resultate liefern. Die Frage ist halt eben, wo hören sie dann auf? Wo ist es einfach, wo ist die Extrapolation dann so groß, dass es dann wieder falsch wird? Ja, also damit haben wir quasi jetzt so einen kleinen Schlusspunkt auch gesetzt. Das heißt also, ihr könnt mit diesen ganzen, also angefangen haben wir ja eigentlich mit einer Lie-Gruppe, der ist so für die ganz normale Spinnenalgebra und für die Drehimpulsalgebra und so weiter. Die kann man 1:1 übertragen auf diese Isospins. Die kann man wiederum 1:1 übertragen auf die Seltsamheit. Und was wir jetzt nicht gemacht haben, uns fehlt quasi eine Stunde, ist nochmal so allgemeine Sätze über, über die Lie-Algebren selbst, dann hätte man noch so etwas rausgekriegt, wie dass es für jede Lie-Algebra einen gewissen Rang gibt, dass man also Ränge definieren kann für so ein Lie-Algebra. Das ist einfach die Anzahl der Operatoren, die untereinander kommutieren können. Und wenn man den Rang einer Lie-Algebra kennt, dann weiß man auch die Anzahl, weil die ist dann identisch mit dem Rang, die Anzahl von sogenannten Kasimir-Operatoren. Kasimir-Operatoren sind Operatoren, die alle miteinander untereinander kommutieren. Also anders als jetzt hier dieses Ti, Tj, was ja nicht kommutiert, sondern die Kasimir-Operatoren kommutieren untereinander. Sie kommutieren mit jedem dieser Ti's und sie kommutieren mit dem Hamilton-Operator. Das heißt, also, wenn ihr also eine Lie-Algebra vom Rang 3 habt, wisst ihr, dass wir drei Kasimir-Operatoren haben, die alle untereinander kommutieren und die alle miteinander mit dem Hamilton-Operator kommutieren. Und wenn die alle untereinander kommutieren, alle mit dem Hamilton-Operator kommutieren, weiß man, dass man sowohl die Energie messen kann, als auch für jeden dieser Kasimir-Operatoren quasi eine gute Quantenzahl hat. Das hätte man dann alles noch gemacht, machen wir jetzt halt eben nicht. Verweise ich auf die eigentliche Vorlesung dann im nächsten Semester. Ja, ich finde es toll, dass ihr so lange ausgehalten habt. Vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin gutes Studium, guten Studienerfolg, gute Klausuren im nächsten Jahr. Habt eine gute Basis jetzt.